das ist der ICF Basel Podcast.
Schön mit euch zusammen diesen Sonntag zu verbringen, den Sonntagabend. Wie seid ihr so den Tag hineingestartet? Ist gut? Lang ausgeschlafen heute? Ja? Oder doch vom Wecker geweckt worden, so wie ich, zu früher Stunde? Vielleicht hast du Kinder, vielleicht bist du von deinen Kindern geweckt worden oder von Nachbarskindern, keine Ahnung. Und danach geduscht? Mit oder ohne Haare? Bei mir stellt sich die Frage nicht wirklich, natürlich mit Haare. Und danach föhnen und polieren, Zähne putzen, dann vor den Kleiderschrank gestellt und dann was rausgesucht, was man anzieht und dann in den Spiegel geschaut und dann gedacht, ja, ich nehme was Neues heraus. Kennt das der eine oder andere so, ja? Dann gefrühstückt und hinterher nochmal Zähne putzen zum zweiten. Und jetzt bist du hier im ICF. Mit Velo, ÖV oder Auto. Vielleicht mal sehen, wer jetzt mit dem Auto gekommen ist. Ja, jetzt sind wir mal. Und Parkhaus parkiert oder hier im Quartier? Parkhaus, Quartier. An üblichen Stellen, wo man so parkieren kann, ja? Ja, genau. Und jetzt sitzt du hier im Gottesdienst und lass mich raten. Du sitzt an einem Platz, plus minus zwei Reihen, an dem gleichen Platz, wo du immer sitzt. Ja, manche sind sehr mutig, die haben die Seite gewechselt, ja. Mega. Ja. Und interessant, es ist wie immer. Unsere Gottesdienste füllen sich immer von hinten nach vorne. Die meisten sitzen sonntags morgens, ist das sehr krass, am Abend dann auch nochmal. Man sitzt, fängt hinten an, sowas allmählich aufzufüllen. Und dann landet man irgendwann, wenn man zu spät kommt, ganz vorne. Ja, da muss man jetzt sitzen halt. Also, es gibt nichts anderes. Hein? Und interessant ist auch, wir fangen ja immer pünktlich an. Aber eine Viertelstunde nach unserem Beginn, dann erst füllt es sich. Immer eine Viertelstunde dauert's, bis man irgendwie den Weg von dort zum WC und dann irgendwie hier reinschafft. Pünktlich eine Viertelstunde. Warum ist das so? Es ist Gewohnheit. Schlicht und ergreifend Gewohnheit. In den nächsten Wochen wird uns Gewohnheiten hier im ICF beschäftigen. Gewohnheiten, die unser Leben prägen. Die schillernde Macht von Gewohnheiten, was die mit dir und mir machen kann. Zum Guten oder aber auch eben zum Schlechten. Hirnforscher und Psychologen und so verschiedene Verhaltensforscher, die gehen davon aus und sagen, 30-50% unseres täglichen Handelns wird durch Gewohnheiten bestimmt. Stell es vor, 30-50% von deinem täglichen Handeln sind einfach Gewohnheiten, das macht man einfach. Automatisiert. Egal, ob sie gut sind, hilfreich oder schlecht sind und uns schaden. Zum Beispiel Christina. Ihre Handgriffe, die sitzen. Jeden Tag. Sie geht aus dem Haus, macht sich auf den Weg zur Tramhaltestelle. Sie greift automatisiert in ihre Jackentasche, holt dieses Päckchen heraus, zündet sich eine Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug an dem Filter. Und erst beim Ausatmen, wenn sie denn die Glut an diesem mickrigen Stängel abstreift, dann geht's ihr durch den Kopf und sie denkt, eigentlich brauche ich es nicht. Aber sie tut's trotzdem. Oder Robert. Jeden Morgen schwingt sie aufs Velo, 5:50 Uhr, macht sie auf den Weg zum Bahnhof SBB, 6:07 Uhr geht der Zug, den er nehmen will, nach Zürich. 6:13 Uhr der nächste, aber da kommt er zu spät an. 6:07 Uhr. Und er sitzt immer auf der rechten Seite und immer in Richtung Fahrtrichtung. Immer in Fahrtrichtung. Er sitzt nie links, sondern rechts. Und immer montags geht er ins Fitness. Nicht am Morgen, wie Rosalba hier ist, gerade schön eingeladen hat. Sie ist ja Mann, deswegen kann er nicht. Aber immer montags abends, da geht er ins Fitness. Nie dienstags, immer nur montags. Ich könnte jetzt noch viele solche automatischen Abläufe schildern. Jeder von uns hat sie und kennt sie irgendwo. Das Interessante ist, unser Bild vom aufgeklärten Bürger, der alles so selbst entscheidet. Jegliches Handeln wird so von Entscheidungen getroffen und der sagt, look, es kommt ja darauf an, was ich darüber denke und danach entscheide ich mich. Tatsächlich 30-50% sind einfach Gewohnheiten, Dinge, die wir automatisiert machen. Das wird einfach bestimmt durch das, was wir ohne viel nachzudenken entscheiden zu tun. oder eben zu lassen. Und es ist vollkommen egal, welche Informationen du dazu erhältst, ob sie jetzt gut und schlecht sind. Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Es weiß einfach, es macht das. Es schleift sich so ein. Es wird wirklich zu so einer eigenen Sache, so einer Gewohnheit. Und jeder von uns, der schon mal sich vorgenommen hat, zum Beispiel seine Essgewohnheiten zu verändern. Oder sich vorgenommen hat, mehr Sport zu machen, vorgenommen hat, vielleicht weniger Alkohol zu trinken oder weniger zu rauchen oder die oder jene Dinge, wo man findet, nein, das möchte ich wirklich verändern. Jeder von uns kennt das, wie schwer es ist, solche Gewohnheiten zu verändern. Es wird richtig schwer und anstrengend. Für manche ist es sogar schon schwer, einen anderen Arbeitsweg zu wählen. Man geht immer den Weg. Man nimmt immer den Weg mit dem WLAN. Man fährt immer mit dem Bus. Immer die Straße geht man dort und dort. Alles andere wäre nicht richtig und das fühlt sich schlecht an. Gewohnheiten. Der Hirnforscher Gerhard Roth, er sagt, Gewohnheiten, das sind Verhaltensweisen, die wir regelmäßig in einem stabilen Kontext ausüben, ohne viel darüber nachzudenken. Er sagt, unser Gehirn strebt danach, alles zu routinisieren. Alles wirklich Routine, Routine. Warum? Weil die Konfrontation mit neuen Sachen, das fordert Aufmerksamkeit, das fordert Kraft, Energie. Er sagt das so, Routine, solche Gewohnheiten, die sind, jetzt hört zu, stoffwechselbiologisch als auch neuronal billig. Gewohnheiten sind stoffwechselbiologisch als auch neuronal billig. Und er sagt, das hat einen Vorteil. Nämlich viele sondern unsere grundlegenden Verhaltensweisen, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Wenn du nachher aufstehst, dort rausgehst, zur Bar gehst, dann gehst du einfach. Es geht. So, manche gehen so oder so, wie auch immer. Es geht. Du denkst da nicht lang drüber nach. Es geht einfach. Ein Schritt vor den anderen. Kleine Kinder müssen das erst noch lernen. Das ist eine Gewohnheit. Und das hat einen Vorteil, weil unser Gehirn sich nicht lange darüber nachdenken muss, wie es gehen denn funktioniert und hat somit mehr Energie, über Dinge nachzudenken, sich Sachen zu widmen, die mehr mentale Energie benötigen. Und Gewohnheiten navigieren uns sozusagen so durchs Leben, dass wir einfach manche Dinge einfach tun, ohne eben darüber nachzudenken. Meine Mutter, ich habe das hier schon mal erzählt, die habe ich leider letztes Jahr in ein Pflegeheim bringen müssen, weil sie hat eine fortschreitende Demenz, sie hat keine Orientierung mehr, sie konnte nicht mehr alleine leben. Aber sie hat davor noch etliche Jahre irgendwie sehr gut daheim gelebt. Sie hatte ganz gewisse Struktur im Tag, Gewohnheiten, die sie über Jahre regelmäßig gemacht hat. Sie ist aufgestanden, in die Küche gegangen, hat sie erstmal Kaffee aufgesetzt. Dann ging es ins Badezimmer, waschen, anziehen und so weiter. Dann ging es wieder in die Küche, dann wurde gefrühstückt. Während dem Frühstück, am Schluss vom Frühstück, hat sie dann meistens so eine Losung gelesen, so ein Bibelwort. So ein Büchle, hat sie dann aufgeschlagen, hat das dann gelesen. Dann gebetet, dann aufgestanden, abgeräumt, dann wurde Boden im Schlafzimmer schön sauber gemacht, gewischt, dann in der Küche, dann wurden Blumen gegossen. Das hat sie Tag aus Tag eingemacht. Das hat sie navigiert durch den Alltag. Und Leute, die dann zu meiner Mutter kommen, sie sagen, hey, ist immer schön aufgeräumt bei dir. Wunderbar. Sie isst noch und die Blumen blühen. Also das kann ja alles nicht so schlimm sein. War es aber. Es war sehr schlimm. Aber die Gleichförmigkeit von ihren Gewohnheiten, die hat meiner Mutter sehr viel Stabilität gegeben. Und hat sie noch lang mitleben können, obwohl viele Dinge, sehr wichtige Dinge, schon längst nicht mehr funktionierten. Leute, unsere Gewohnheiten, deine und meine Gewohnheiten, sind aber nicht einfach so Zufallsprodukte. Die entstehen einfach so in deinem Leben. Sondern sie zeigen sehr wohl auf, woher du kommst. Was wirklich dir wichtig ist, woran du glaubst, was dich geprägt hat, wo auch andere dir vielleicht sogar einen Stempel aufgedrückt haben, vielleicht sogar der Staat, Lehrer, Kindergärtner irgendwo gesagt, denn das muss gemacht werden. Und das entwickelt sich dann auf einmal im Leben zu einer Gewohnheit. Das geht manchmal lang. Und einige Gewohnheiten werden wirklich so von außen auf uns draufgesetzt. Darf ich nochmal sehen, wer ist mit dem Auto da? Ja, mutig. Mit dem Auto, okay. Wer von euch, die mit dem Auto da sind, haben sich angeschnallt? Sehr schön, viele. Und wer hat sich nie angeschnallt? Ja, ihr seid feige, hey. Na gut, ich glaube euch mal, alle haben sich angeschnallt. Vor 35 Jahren hätte ich die Frage hier gestellt, hätte 50% von denjenigen, die mit dem Auto gekommen sind, hätten gestreckt und gesagt, ich habe mich nicht angeschnallt, warum auch? Warum auch? Vor 35 Jahren gab es mehrere große Kampagnen, Informationskampagnen darüber, wie wichtig und lebensrettend Anschnallen ist. Und all diese Kampagnen sind mehr oder weniger im Sand verlaufen. Es hat große Gegenbewegungen gegeben. Leute haben gesagt, es gab Kampagnen dafür, wer sich anschnallt, der wird stranguliert beim Unfall. Das ist gefährlich. Das ist viel gefährlicher, als wenn du mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe knallst. Ja, ist so eine Sache. Ja. Muss man mal ausprobieren. Andere haben Initiative dafür ergriffen, und zwar gegen die staatlich verordnete Regelwut. Jetzt muss man sich auch noch beim Autofahren anschnallen. Der Staat will alles von uns irgendwo geregelt haben. Erst als in Deutschland und in der Schweiz, Deutschland 1984, in der Schweiz war es um 80, erst als der Staat angefangen hat, Bußen zu verteilen, zu sagen, wenn du dich nicht anschnallst, dann musst du 100 Stutz zahlen. Erst dann ist die Rate rasant gestiegen. Von damals 50-60%, sehr schnell auf 90, jetzt über 90% von Menschen, die sich anschnallen. Und es hat sich eine Gewohnheit entwickelt über die letzten 30 Jahre, dass wir uns anschnallen, und manchen von uns hat es wahrscheinlich schon das Leben gerettet. Unsere Serie heißt Teure Gewohnheiten. Teure Gewohnheiten. Ähnlich beim Nicht-Anschnallen. Wenn du das erste Mal mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe gegangen bist, merkt man, dass es Gewohnheiten gibt in unserem Leben, da zahlt man einen hohen Preis für. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht in einem Monat, in einem halben Jahr, vielleicht erst nach einem Jahr, vielleicht erst nach zwei Jahren, aber du wirst einen Preis zahlen. Es sind teure Gewohnheiten. Sie kommen irgendwann zurück und irgendwann wirst du zur Kasse gebeten. Teure Gewohnheiten. Und wir werden in den nächsten Wochen einige dieser teuren Gewohnheiten, wo du einen hohen Preis für zahlen kannst, anschauen. Und heute geht's um Gedanken. Und zwar um destruktive, man könnte auch sagen, toxische, vergiftete Gedanken. Als Gewohnheit in deinem Leben. Ich werde nie von meiner Übelkeit geheilt werden. Ich werde es wohl nie schaffen, abzunehmen. Ich bin nicht so begabt wie Karl oder irgendein anderer. Schon wieder derjenige, es musste so kommen. Es ist so typisch für ihn. So typisch. Es macht alles doch keinen Sinn. Wie doof muss man eigentlich sein, um sowas zu tun? Wie doof muss der sein? Aus dir wird wohl nie irgendwas Rechtes werden. Ich werde wohl nie eine geduldige Mutter oder ein liebevoller Vater sein. Kennt ihr das? Es ist ein wunderschöner Tag, Sonne scheint, es funktioniert, das Leben. Es läuft und auf einmal, urplötzlich, aus dem Blauen heraus, taucht ein Gedanke in deinem Gehirn auf und setzt sich wie fest. Und er kommt immer und immer wieder, kommt, taucht auf und mit der Regelmäßigkeit, er kommt in dein Gehirn und du kannst ihn nicht einfach wegschieben. Er ist einfach da, omnipräsent. Du kaufst ein neues Kleidungsstück, gehst nach Hause, ziehst es an, bist vor dem Spiegel und denkst, ich bin dick. Ich sehe wirklich hässlich aus. Dann steht man so im Profil vom Spiegel und denkt, es ist scheußlich. Und eben dachte man noch, es ist ein schönes Kleidungsstück. Der Tag geht zu Ende, du bist vielleicht müde vom Arbeiten oder wenn du Kinder hast, mit deinen Kindern unterwegs gewesen und du fällst abends in deinen Sessel und denkst, wow, hey, das macht doch alles keinen Sinn. Dieses Rumgerenne und Rumgearbeite und denk ans nächste Mitarbeitergespräch, denk an nächste Prüfung, denk, ich schaffe das so oder so nicht. Und manche Eltern schauen einen Tag zurück und denken, hey, ich werde wohl nie wirklich eine Mutter oder ein Vater sein, der meinen Kindern ein Vorbild ist. Es geht auch in eine andere Richtung. Da sieht man seinen Kollegen, wie er sich etwas kompliziert und ungeschickt anstellt. Man beobachtet ihn. Und aus dem Blauen heraus, wie so ein Blitz vom Himmel, kommt es einem im Kopf und sagt, hey, so ein Trottel. So ein Trottel, so ein Dumpfbacke, ehrlich, ein Nullahnung. Man sagt es nicht, aber das kommt automatisch. Man sieht ihn, ja, so ist er. So wird er auch bleiben. Und der Gedanke setzt sich fest und er kommt erst da. Und man merkt das vielleicht viel später, dass man die Nase so ein Tick über Normalniveau getragen hat. Damit so arrogant über andere hinweggeblickt hat. Leute, deskriptive Gedanken, oder wie gesagt, toxische Gedanken, Leute, sie vergiften dein und mein Leben. Sie kommen, sie sind da, es ist wie ein Virus auf einer Festplatte. Immer an derselben Stelle, auf einmal, bang, es funktioniert nicht. Oder immer dieselbe Fehler passiert. Immer dieselben Gedanken kommen. Immer, es ist wie so ein Automatismus, der abläuft. Und das Verrückte ist, die Gedanken fangen an, mit der Zeit deine Handlungen, deine Haltungen zu bestimmen. Und mit der Zeit lieben wir sogar giftige Gedanken. Weil wir irgendwo das Gefühl haben, das hört zu mir. Das bin ich. Das ist Teil von mir. Ich fühle mich so. Im Alten Testament, der König Salomo spricht genau dieses Phänomen mal an. In Sprüchen 4, und er sagt, was ich dir jetzt rate, so fängt er an und sagt, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Unsere Gedankenwelt beeinflusst unser Leben, wie wir handeln, was wir machen. Und es sind häufig nicht die präsenten Gedanken, wo wir uns bewusst überlegt haben, sondern die Gedanken, die so irgendwie in uns schlummern, auf einmal raufkommen. Auf einmal so omnipräsent werden und lange Zeit einfach so dahin wabern in unserem Leben. Und sie vergiften über lange Zeit unser Leben. Sie werden zu einer Gewohnheit. Und sie haben einen echt hohen Preis. Ich bin nächste Woche mit Manuel und Matthias Sahler, denen sind wir auf einer ICF-Pastoren-Timeout. Kommen 40, 50 ICF-Pastoren vom ganzen Movement zusammen, einmal im Jahr, wo wir zusammen Zeit nehmen, einander essen und trinken und Themen behandeln und so weiter. Und auf der letzten, wo ich war, da ist es ziemlich laut und auch sehr lustig zu und her gegangen. War wirklich cool. Und da ich noch nicht so viele, also einige Pastoren kenne ich sehr gut, andere kenne ich gar nicht so. Und das hatte Vorteil, wenn man ein paar Leute nicht so gut kennt. Dann kann man sehr unvoreingenommen auf einen zutreten und sagen, na, wer bist du denn? Ach, und du kommst da und daher. Ja, erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Pastor zu werden oder Pastorin und was hat dich denn da angetrieben und so weiter, ohne lang zu denken, was jetzt der andere da mit anfängt. Und die meisten sind dann sehr fröhlich, nehmen dann ihr iPhone oder sonst Phone raus und sagen, hey, das ist meine Frau, das sind meine Kinder, das ist meine Kirche, da, 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 da. Stolz, so ist es. Ist halt toll, so lernt man Leute kennen. Und dann frage ich meistens noch ein wenig nach und sage, okay, ja, wie ist denn das, die Lebensgeschichte so, wie ist denn das überhaupt gelaufen? Und dann und wann hört man Geschichten, die einen wirklich auch nachdenklich machen. Zum Beispiel eine Pastor, wo sagte, look, und er macht das seit Jahren, diese Aufgabe, und leitet ein größeres ICF und sagte, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich der richtige Mann dafür bin. Ja, warum? Du machst es doch nicht. Das ist ein Gefühl. Immer kommt so ein Gedanke hoch, bin ich wirklich der Richtige? Sollte das nicht lieber ein anderer machen? Und ich weiß nicht, ob das wirklich meine Berufung ist, meine Begabung. Und erzählt, er hat mit seinen Eltern nie auf dem Sofa mal gesessen. Und sein Vater hat das nie zu ihm gesagt. Oder seine Mutter, hey du hast wirklich die und die Begabung. Du bist ein toller Kerl. Du kannst das gut. Das hat er nie gehört. Und heute leitet er in der Kirche und sagt ab und zu, hey, es kommt immer wieder so, mache ich das wirklich gut? Ist das wirklich mein Platz? Und die Selbstzweifel, die nagen an einem. Und man hört noch andere Geschichten, wo Leute dann sagen, hey, look, dass meine Eltern mir sagten, hey, du bist ein tolles Kind, aber an sich warst du gar nicht geplant. Das war ein Schock für uns. Schön, Herr Schock, Frau Schock. Und wie das jahrelang, dieser Schock. Ich bin ein Schock. So sehe ich auch aus. Und wie das an einem nagt. Und wie Gedanken sich festsetzen. Und wirklich zu toxischen Gedanken werden. Eine Frau erzählte mal, das ist ganz interessant, sie sagte so, sie hat den Spruch wie auswendig gelernt. Sie sagt immer, ich hab's so nicht mit Zahlen, so als Pastorin. Ich hab's so nicht mit Zahlen. Aha. Ja, sie, ja, so Budget so Excel-Tabellen, das ist so mühsam. Ich hab's so nicht mit den Zahlen. Und hat das immer so weggeschoben und alle anderen im Staff hätten gesagt, ja, sie hat's so nicht mit Zahlen. Ja, sie kommt halt nicht drusse, so und so weiter. Und irgendwann ist ihr das mal mehr bewusst geworden. Ihr Spruch, ich hab's so nicht mit Zahlen. Hey, wie war das nochmal? Sie hat Matur denn gemacht, dann wurde sie gefragt. Du hast Matur gemacht, ja. Und in der Matur hast du Mathe-Leistungskurs belegt, ja. Und den hast du mit sehr gut abgeschlossen, ja. Aber du hast so nicht mit Zahlen, ne? Ja, aber sonst ist alles koscher, ne? Sonst geht's. Und wie das deutlich war, sie hat das immer wieder sich selbst auch gesagt. Ja, Frauen und Mathe und Leiden, ja, das passt irgendwie doch nicht zusammen. Und das wurde wie zu einem Satz, zum Gedanken, die ihr Leben bestimmt hat, ihren Alltag, ihren Beruf bestimmt hat. Ich hab's so nicht mit Zahlen. Saßen auch Pastoren am Tisch und einer ist mir sehr in Erinnerung, der sagte, hey, mein Vater war Pfarrer. Ich habe 3 Brüder, wir sind zu viert, 4 Jungs. Jeder einzelne von uns hat einen Wunsch gehabt, wir möchten Pfarrer werden. Wir sind alle Pfarrer geworden. Und mein Vater hat immer gesagt, hey, das ist einer der besten Berufe, die es geben kann. Es gibt auch so eine Geschichte, wo Worte wirklich eine positive oder auch negative Macht gewonnen haben. Ich weiß nicht, Leute, mit welchen Weisheiten und Sprüchen und Worten du groß geworden bist oder die dir jetzt gerade in den Sinn kommen. Ich finde es erstaunlich. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie manche Worte und Bilder, die wir seit unserer Kindheit gehört haben oder eben auch nicht gehört haben, wie sich das festsetzt und zu Gedanken wird und manche werden zu giftigen, destruktiven Gedanken, die unser Leben wirklich zerstören wollen. Das sind Gewohnheitsgedanken. Und es ist verrückt, irgendwie gewinnen sie sogar noch lieb. Im Johannesevangelium hat mich eine kurze Gesprächssequenz, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, sehr aufmerksam gemacht auf dieses Phänomen, welche Macht so eine Gewohnheitsgedanken haben und welche Macht Wörter haben in unserem Leben. Johannes Kapitel 6. Da heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Und da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortet Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wollt ihr auch weggehen? Mit der Frage fängt die ganze Szenerie an. Da waren Leute mit Jesus unterwegs. Und sie haben seine Worte gehört und irgendwann haben die Worte angefangen zu stören, und zwar ihren gewöhnlichen Ablauf zu stören, ihre Art vom Glauben zu stören, ihre Art vom Leben zu stören. Und sie sind weggegangen, weil sie sind in ihrer Gewohnheit geblieben. So glauben, so nein. So Gott, na, das passt irgendwie nicht. Und Petrus hat das irgendwo gespürt, gemerkt, hinter seinen Worten, da steckt mehr, das ein Leben dahinter, wo er bisher auch noch nicht so kannte. Wo ihn auch störte, wo ihn durcheinander brachte. Aber er sagt, hey, du hast Worte vom Leben, die uns wirklich lebendig machen. Leute, destruktive Gedanken, solche toxischen Gedanken, die entziehen deinem Leben das Leben. Über kurz und lang zieht sich runter und es will dich runterziehen. Das ist das Ziel von denen Gedanken, dass dein Leben rausgeht, dass keine Lebendigkeit mehr in deinem Leben drin ist. Du hast Worte vom ewigen Leben, sagt Petrus hier zu Jesus. Und ich habe mir gedacht, was sind das für Worte, die Petrus da an den Sinn kommen? Und ich möchte ein paar herausgreifen, wovon ich überzeugt bin, die haben eine große Bedeutung für deine, meine Gedanken. Und ich werde die nicht lang kommentieren, weil ich glaube, das sind Worte, sie werden zu dir sprechen. Wenn du angesprochen bist hier, dann werden sie heute bei dir was auslösen. Es sind Worte, die zum Leben führen. Worte, die zum Leben führen. Egal, was du bisher geglaubt oder gelernt oder auch interpretiert hast. Und möchte ich bitten, wenn ich die Verse jetzt vorlese, vielleicht hilft es dir dann, die Augen zu schließen, Moment. Und stell dir den Vers ein bisschen bildlich vor. Es sind ein paar Verse dabei, das kann man sich ausmalen. Das hilft manchmal, sich das noch plastischer vor Augen zu malen. Hey, das ist mit dem Vers gemeint. Ich sehe das vor mir. Und das können wir diesen giftigen Gedanken entgegenhalten. Im Matthäus-Evangelium, kommt her zu mir, die ihr mühselig und geplagt seid, ich will euch Ruhe geben. Leute, und der Vers, und stell dir das mal wirklich jetzt vor deinen Augen vor, der Vers macht uns deutlich, es gibt eine Adresse, ein Ort, wo man hingehen kann, wo man klingeln kann und reingehen kann, das ist ein Ort wirklich von der Sicherheit. Du musst nichts vormachen an dem Ort, sondern du kannst reinkommen und du bist vom ersten Moment an, bist du willkommen. Mit dem, was du mitbringst, mit dem, was dich ausmacht, mit dem, was dich beschäftigt, das ist eine Adresse. Und Gott sagt dir, look, wenn in deinem Leben was schief geht und in unserem Leben geht dann und wann Dinge schief, dann gibt es eine Adresse für dich, wo du jederzeit kommen kannst. Komm rein. Die Tür steht auf und du bist willkommen. Das ist ein Ort von der Wertschätzung und von der Annahme. Johannes 12. Und Jesus sagt, ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Als ihr Retter. Leute, was macht ein Retter? Ein Retter streckt seinen Arm aus von einem, der vielleicht verletzt am Boden liegt. Er beugt sich zu dem Menschen hin und versucht ihn vielleicht zu verbinden. Zieht ihn aus dem Wasser raus, wo einer ertrinken will. Und holt ihn raus und nimmt ihn in den Arm. Das ist das Bild, was Jesus dir und mir zeigen will. Hey, ich möchte dich in den Arm nehmen. Ich strecke meinen Arm zu dir aus. Nicht mit dem Zeigefinger komme ich, sondern ich komme mit einer ausgestreckten Hand und du kannst einfach jetzt reinpacken. Und Jesus zieht dich und nimmt dich in den Arm und sagt, ich bin gekommen, um zu retten. Ich bin gekommen, um zu retten. Und Paulus hat das so bewegt, dass er später eine Kirche in Rom dann mal geschrieben hat. Denn ich bin ganz sicher, so fängt er die Sequenz an, ich bin ganz sicher, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, Dämonen, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendeine Gewalt, weder Hohes noch Tiefes, uns irgendwas scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Nichts, was heute ist, nicht was letzte Woche war, nicht was morgen kommen wird. Keine Gewalten, keine Mächtigen, nichts kann dich scheiden von dieser Liebe Gottes, die dich zuerst in den Arm nehmen will. Und im Licht von dem, wenn wir manche Psalme lesen, durch die Brille von diesem Jesus, dann kriegen die nochmal eine andere Bedeutung. Psalm 139, wo der Psalmschreiber schreibt, Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du erschaffen hast, das erkenne ich. Wunderbar und einzigartig. Den Körperbau, deine Fähigkeiten, die Dinge, die du kannst, aber auch die Dinge, die du nicht kannst. Es ist großartig und einzigartig. Es ist ein Kunstwerk. Und Gott steht davor und sagt, toll, so habe ich mir das vorgestellt. Und Gott steht vor dir und dieser Jesus steht vor dir und sagt, toll, so bist du. Leute, das sind Wahrheiten, die wir diesen toxischen, diesen destruktiven Gedanken entgegenhalten können. Noch mehr, wir können uns dazu entscheiden. Ich will, dass diese Gedanken zu einer Gewohnheit werden, zu einer positiven Gewohnheit. Ich möchte das als Wahrheit haben. Leute, ich weiß, ich bin selbst der Typ, wo manchmal das Gehirn einfach läuft und Kopfkino läuft und es läuft und läuft und bis ich dann merke, dass es läuft, habe ich mich schon verlaufen. Es ist nicht einfach damit getan, wir drücken irgendeinen Schalter und dann ist der Gedanke weg. Nein, aber es sind Entscheidungen. Entscheidungen, die wir tagtäglich wieder treffen können. Uns dafür entscheiden, das Gute über unserem Leben wahr, die Wahrheit hochzuhalten und den anderen Dingen entgegenzuhalten. Und es ist eine Entscheidung im Glauben. Eine Entscheidung im Glauben, die du heute, hier und jetzt fällen kannst. Und wenn du betroffen bist von solchen giftigen Gedanken, dann ist jetzt die Möglichkeit, zu sagen, und im Namen Gottes, ich halte Wahrheit dagegen und ich möchte, dass sie kaputt gehen. Die sollen nicht meine Zukunft weiter bestimmen. Es soll nicht zu so einer teuren Gewohnheit werden, wo ich irgendwann den Preis für zahlen werde. Im Namen Jesu, es gibt Wahrheit. Die halte ich dagegen. Die nächsten Minuten, lasst euch einfach inspirieren und herausfordern, die Gedanken, die vor dir stehen, manchmal in Schriftform, manchmal deutlich zu zerstören im Namen Jesu.